Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Mein Name ist David, ich bin Pastor hier bei Equippers Berlin und ich freue mich, dass du da bist, ganz egal, ob du das 5. Mal da bist, das 50. oder vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand mitzählt, das 500. Mal, keine Ahnung. Hey, aber wir freuen uns total. Und wenn du das 1. Mal da bist, dann will ich dir sagen, haben wir nochmal einen Applaus für dich. Schön, dass du da bist. Du bist unser absoluter Ehrengast. Und wie wär's, wenn du gleich nach dem Gottesdienst einfach nach draußen kommst, noch einen Kaffee oder ein Kaltgetränk mit uns trinkst. Wir wollen dich wirklich besser kennenlernen und dir ein bisschen erzählen, wer wir sind als Kirche. Ich kann dir schon mal sagen, falls du es noch nicht gemerkt hast, wir sind eine Kirche, die ist ein bisschen anders, als du vielleicht denkst, aber wir sind eine Kirche, die sich versammelt und dem Namen Jesus Christus die Glauben hat. Also hier wird dir nicht langweilig, es wird auch nicht bequem, sondern es wird aufregend. Wenn du darauf Bock hast, dann ey, sei doch super, super gerne dabei. Ich bin jetzt seit einer Woche Berliner. Eine Woche und einem Tag. Und ich muss sagen, ey, Berlin ist so gut zu uns. Ich liebe diese Stadt schon seit jeden Tag mehr, seit einer Woche. Jetzt denkst du vielleicht, nein, auch schon vorher. Jetzt denkst du vielleicht, er hat noch die rosarote Brille auf. Er war noch nicht in allen Bezirken. Und du hast recht, ich habe noch die rosa Brille auf. Aber ich habe sie halt noch auf und wir waren gestern im Zoo. Der Zoo ist so schön. Es ist der schönste Zoo, in dem ich je war. Wir waren hin und weg, alles war grün. So viele nice Tiere. Meine Tochter hat es geliebt. Die Tiere haben sich von der besten Seite gezeigt, kann ich dir sagen. Alle sind rausgekommen in die Sonne. Wir haben jedes Tier gesehen. Es war so, so cool. Und so habe ich wirklich das Gefühl, wir sind hier richtig. Und ich liebe Berlin schon. Und wenn jetzt Hertha noch in die Bundesliga kommt, oh, dann geht's ab, oder? Und ich wollte auch einfach nochmal Danke sagen euch allen. Salome und ich, meine Frau und unsere Töchter, wir haben uns so krass wertgeschätzt gefühlt, wie ihr uns letzte Woche willkommen geheißen habt, wie viele Leute von euch noch da geblieben sind nach dem Gottesdienst. Das war wirklich so, so cool und wir waren so ermutigt am Sonntag. Und ich möchte einfach Danke sagen an alle von euch. Das war wirklich der absolute Hammer. Wir starten in die Predigt und wir sind auch heute in der Predigtserie über den Verwalter oder der Verwalter. Und ich dachte, ich erzähle am Anfang eine kurze Geschichte, ist es nicht wirklich, aber so ein bisschen was über mich, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und zwar bin ich der älteste von 5 Geschwistern. Das heißt, wir sind für deutsche Verhältnisse eine relativ große Familie. Ich habe 4 jüngere Geschwister, immer abwechselnd junge Mädchen, junge Mädchen, junge. Meine Eltern waren ganz gewissenhaft dabei, da irgendwie am Start, ich weiß auch nicht. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann muss ich sagen, ich hatte eine wirklich, wirklich schöne Kindheit. Mir hat es an nichts gemangelt. Wir hatten immer genug zu essen, genug Klamotten, all das war da. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wir waren jetzt nie eine Familie, die krass in Urlaub geflogen ist, all inclusive, fettes Hotel oder so, sondern unser Ding war, wir waren so eine Campingfamilie. Meistens haben wir einfach alles Zeug in unseren VW-Bus geschmissen, dann sind wir irgendwo hingefahren, in Deutschland oder auch mal nach Skandinavien oder so. Und wir waren da einfach campen. Und ich kannte das so gar nicht, dass man irgendwie in ein Hotel geht oder dass man mit dem Flugzeug irgendwie krass reist als Familie. Das war bei mir nicht so. Und auch als ich mich erinnert habe, wo man so ein bisschen älter wird und dann achtet man vielleicht ein bisschen mehr auch, was man anziehen möchte, welche Markenklamotten und so. Und ich komme aus einer Gegend in der Nähe der Schweiz, da sind Leute richtig reich, weil die arbeiten in der Schweiz, aber die leben in Deutschland, die kaufen in Deutschland ein. Meine Eltern, die haben in Deutschland gearbeitet und dann hat meine Mom hat hart gearbeitet, aber dafür kein Geld bekommen. Sie hat sich um 5 kleine Racker gekümmert und mein Vater hat in Deutschland gearbeitet. Und so war das jetzt nicht, dass ich mir jede Klamotte, die ich irgendwie unbedingt wollte, dass ich mir die leisten konnte oder so, sondern es war schon so, okay, wir mussten schon so ein bisschen schauen. Und als ich dann nach Mainz gezogen bin zum Studium, da war das auch so, hey, es ist klar, ich arbeite während meinem Studium. Und so habe ich von Anfang an 20 Stunden gearbeitet während dem Studium. Ich habe Burger gemacht, also ich bin Burger-Experte, 2 Jahre oder so Burger gemacht. Ich habe in einem Startup gearbeitet, bei einer Versicherung. Wo habe ich noch gearbeitet? Als Kellner. Kellner war mein absoluter Lieblingsjob in der Zeit, habe ich wirklich gefeiert, so viel mit Menschen irgendwie am Start zu sein. Ich habe verschiedene Sachen gemacht, um mir mein Studium zu finanzieren. Und wieso erzähle ich dir das jetzt alles? Weil, wie wir aufgewachsen sind mit dem Thema Finanzen, ob wir aus einer reichen Familie kommen, aus einer armen Familie kommen, ob wir immer genug hatten oder ob es uns auch gemangelt hat an der einen oder anderen Stelle, Es prägt unsere Sicht, wie wir heute das Thema Geld und Finanzen anschauen. Es macht einen Unterschied, wie du aufgewachsen bist. Vielleicht wirst du auch mal kurz über deine Kindheit und Jugend nachdenken. Vielleicht bist du gerade noch drin oder sie liegt schon ein, zwei Sommersonnenwenden hinter dir. Aber diese Zeit, sie prägt dich. Und ich habe jetzt auch gemerkt, als wir gestern haben wir nochmal eine Wohnungsbesichtigung gehabt und wir sind so nach Hause gefahren, Salim und ich, und wir haben uns unterhalten und ich habe gemerkt, oh, ey, die Wohnung ist viel zu teuer. Die ist so teuer. Salome, wir müssen mehr sparen. Wir müssen viel mehr sparen, sonst können wir uns das gar nicht leisten. Und Sprit ist ja auch jetzt so teuer geworden. Und die Mieten sind auch so krass. Wir müssen einfach viel mehr sparen. Und so, da habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, sparen ist schon gut. Und Salome ist Schwabe, deswegen, sie liebt das auch. Aber es kann auch sein, dass Sparen sich auf den Thron deines Lebens setzt oder dass sich irgendein Bild von Finanzen auf den Thron deines Lebens setzen will. Und ich habe gemerkt, hey, wenn ich nur an Sparen denke, dann begrenze ich meine Sicht auf das, was Gott eigentlich tun will. Ich begrenze meine Sicht, was möglich ist mit Gott, dass Gott ein Gott ist, dem alles möglich ist. Sparen ist nicht schlecht und wir reden auch die nächsten Wochen noch über Sparen und Investieren und Schulden und so. Aber es kann sein, dass es unseren Glauben und unser Vertrauen auf Gott begrenzt. Was will ich dir damit sagen, dass ich dir so von meinem Leben erzähle? Ich will dir sagen, dass wenn du auf deine Geschichte schaust, wie du aufgewachsen bist, dass es dich beeinflusst, wie du heute Geld siehst. Und manchmal kann es dazu führen, dass durch die Sozialisierung, in der wir groß geworden sind, dass Aussagen oder Erlebnisse mit der Zeit zu Wahrheiten und zu Leitsätzen unseres Lebens geworden sind, ohne vielleicht, dass wir es gemerkt haben, ohne dass wir es abgeglichen haben, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ohne dass es vielleicht wirklich richtig ist, aber sie haben sich irgendwie eingeschlichen und plötzlich sind sie so Leitmotive, Leitsätze für unser Leben geworden. Und das passiert nicht nur beim Thema Finanzen, das passiert bei allen Themen. Vielleicht, keine Ahnung, hat mal jemand über dir ausgesprochen, hey, deine Stimme ist nichts wert. Oder du bist halt der Klassenclown. Was auch immer es ist, so Sachen, die werden irgendwie zu einer Wahrheit für uns, obwohl es nicht das ist, wie Gott uns sieht. Und es hat ganz viel damit zu tun, wie wir heute Entscheidungen treffen und heute durch unser Leben gehen. Und ich glaube, auch beim Thema Finanzen gibt es gewisse Lügen, die der ein oder andere von uns vielleicht angefangen hat zu glauben und plötzlich entscheiden sie, wie wir mit unserem Leben und unseren Finanzen umgehen, obwohl es gar nicht das Wort Gottes ist, was da zu uns spricht. Und deswegen wollen wir uns heute ein paar Lügen anschauen und wir wollen uns dann noch anschauen, ey, was sind denn die Wahrheiten Gottes, auf denen wir eigentlich unser Leben aufbauen sollten? Und wir wollen die austauschen, weil wisst ihr, Gott ist ein Gott der Freiheit, er ist ein Gott der Heilung, er ist ein Gott der Wahrheit. Und er möchte nicht, dass wir mit Lügen unterwegs sind, sondern er möchte, dass wir diese Lügen abgeben, ans Licht bringen, sagen, Herr, bitte vergib mir, da habe ich eine Lüge geglaubt und ich möchte jetzt deine Wahrheit annehmen und dass wir dann mit neuer Power auf dieser Wahrheit gehen können. Deswegen mein Herz für diese Serie ist, dass wir Freiheit erleben beim Thema Finanzen, dass wir Heilung erleben und dass es nicht etwas ist, was die ganze Zeit unser Denken bestimmt, sondern dass wir wissen, hey, ach, beim Thema Finanzen, da habe ich eine Gesundheit drin. Das ist gut, oder? Come on. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen zum Thema Finanzen gehört. Wir sind in Woche 3. Sag mal 3. Wir sind Woche 3 der Finanzserie und wir haben schon gehört, entweder Geld führt dich oder du führst Geld. Es gibt nur diese beiden Wege. Und ihr erinnert euch sicher auch an die Predigt von Pastor Tore letzte Woche, wo er darüber gesprochen hat, über den Geist des Mammon und wie wir ihn in unserem Leben identifizieren und was wir dagegen tun können. Und heute wollen wir eben diese Lügen anschauen, sie identifizieren und dann davon frei werden. Und dafür habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Neuen Testament und die ist ein Ticken länger. Das heißt, alle Gensieler, ich fordere eure Konzentrationsspanne jetzt über die 7 Sekunden heraus, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Deswegen, ich will dich ermutigen, das ist das Wort Gottes, sei dabei, nimm es auf, frag Gott, was er da zu dir sprechen will. Deswegen, ich will noch einmal ganz kurz beten, ganz kurz, und dann tauchen wir ein ins Wort Gottes, okay? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, und ich danke dir, dass du dich jetzt uns offenbarst. Amen. Amen. Dann lasst uns reinschauen. Wenn du eine Bibel hast, dann schlag sie gerne auf. 1. Timotheus Kapitel 6 ab Vers 5. Dann lesen wir ein paar Verse, dann skippen wir ein bisschen was, damit es nicht ganz so lang ist und dann lesen wir wieder weiter. Aber zu Hause kannst du natürlich auch gern das ganze Kapitel dann lesen. 1. Timotheus 6 ab Vers 5. Für sie ist das Leben mit Gott nur ein Mittel, sich zu bereichern. Geht schon mal steil los. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unseren Geburten nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Dann skippen wir ein paar Verse und steigen wieder ein bei 17. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Das ist gut, oder? Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ist eine bisschen längere Bibelstelle, aber die Bibelstelle ist für dich. Weil die schreibt Paulus in dem Bewusstsein, dass die Menschen lesen, die Jesus schon kennen. Er schreibt sie an Timotheus und an die Gemeinde. Das heißt, wenn du sagst, hey, ja, ich kenne Jesus auch, dann ist diese Bibelstelle für dich. Sie ist nicht nur für ein paar wenige, nicht nur für irgendwie den einen Timotheus oder für so ein paar Leiter. Nein, sie ist für alle und auch für dich und für mich da. Und deswegen, ich habe 7 Lügen mitgebracht. Die ersten 2 werde ich ein bisschen schneller durchgehen, weil da haben wir die letzten Wochen schon so ein bisschen was zu angeschnitten. Und dann nehmen wir uns aber auch ein bisschen mehr Zeit. Seid ihr ready für die erste Lüge? Sehr gut. Die erste Lüge ist die Boshaftigkeitslüge, die sagt, Geld ist böse. Wir Christen tendieren dazu, das zu denken. Auch wenn wir es nicht zugeben, aber eigentlich denken wir es tendenziell mehr, als dass wir denken, dass Geld gut ist. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Ich glaube, es ist so, jeder von uns kennt irgendeinen Pastor, der 7 Privatchats hat und irgendwo auf der Welt rumchattet und du denkst dir so, okay, Geld hat ihn ganz schön verdorben. Geld muss halt böse sein. So oder so ähnlich, ich weiß nicht genau, bilden sich solche Gedanken in unseren Herzen. Und jetzt denk mit mir für einen Moment an ein Feuer, weil ich glaube, Geld ist wie ein Feuer. Stell dir mal vor, ein Feuer in einem Kamin. Ich liebe es, im Winter zu meinen Eltern zu fahren, weil die haben so einen Kamin im Wohnzimmer und wir haben keinen Kamin. Und ich liebe es einfach, da zu Hause zu sein, weil dieses Feuer, es macht so eine gute Atmosphäre. Ehrlicherweise, ich finde, tiefe Gespräche zu führen, ist voll schwierig, weil ich schlafe immer ein, weil es so gemütlich ist. Aber es macht Wärme, es macht Licht. Je nachdem, was du für einen Kamin hast, kannst du sogar rauf kochen und dir irgendwie was zu essen zubereiten. Feuer in einem Kamin, in einem sicheren Rahmen, ist was extrem Powervolles und extrem Gutes. Feuer außerhalb von einem Kamin kann dein ganzes Haus kaputt machen. Es kann dir alles wegnehmen, was du dir aufgebaut hast. Es kann dich verletzen, es kann dich verbrennen, es kann dich sogar töten. Ist deswegen Feuer etwas Schlechtes? Nein. Aber Feuer im falschen Rahmen ist gefährlich. Und so ist es auch mit unserem Geld. Geld im richtigen Rahmen ist extrem powerful und kann ein extremer Segen sein. Geld im falschen Rahmen kann extremst gefährlich sein. Und ich glaube, der richtige Rahmen, der richtige Kamin sozusagen für Geld, das sind Christen, das ist die Kirche, die verstanden hat, dass wir Autorität haben über das Thema Finanzen, dass nicht Geld uns bestimmt, sondern dass wir Geld bestimmen. Und ich glaube, Geld ist nicht böse, wenn du es besitzt. Geld wird dann böse, wenn es dich besitzt. Geld ist nicht böse, wenn du es besitzt. Geld ist dann böse, wenn es dich besitzt. Und in Vers 10, den habe ich gerade vorgelesen, und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, die letzten Wochen, da steht, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Es geht also nicht um Geld per se, sondern es geht um die Liebe zum Geld. Und Liebe zum Geld kannst du haben, ob du arm bist oder reich. Es ist unabhängig von deinem Kontostand. Der kann rot sein und trotzdem kann Liebe zum Geld Kraft haben über dein Leben. Und vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich liebe Gott. Ich liebe Gott, ich möchte seinen Willen von ganzem Herzen tun. Ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte gehorsam sein dem gegenüber, was er für mich hat. Aber wenn wir anfangen, Geld zu fokussieren, dann setzen wir uns mit der Zeit auf den Thron unseres Lebens und wir fangen an, uns nur noch darum zu drehen, es anzubeten, und dann wird es uns kaputt machen. Geld per se ist neutral, aber die Liebe zum Geld ist böse. Deswegen hier, die Lüge ist, Geld ist böse, aber die Wahrheit, und die haben wir auch dabei, ist, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Böses, nicht Geld selbst. Ich will dich ermutigen, bei all den Dingen, die ich jetzt nenne, dass du die ganze Zeit mit dem Heiligen Geist im Gespräch bist und ihn fragst, so, hey, wo glaube ich eine Lüge? Welche dieser sieben hat sich vielleicht in meinem Herz eingeschlichen oder vielleicht ist es auch was darüber hinaus? Aber hey, sei einfach mit am Start. Die zweite Lüge, die ich dir mitgebracht habe, ist die Aufmerksamkeitslüge. Und die Lüge sagt Folgendes: Wir sollten Geld keine Aufmerksamkeit schenken. Wir sollten Geld keine Aufmerksamkeit schenken. Und viele von uns glauben das, weil Geld ist ja was Ungeistliches. Damit sollten wir uns nicht zu sehr beschäftigen. Lieber mit den übernatürlichen Dingen beschäftigen. Geld ist ja nicht so wichtig. Aber ich habe mir überlegt, was so die hauptsächlichen Gesprächsthemen sind, die Leute gerade haben. Oder wenn ich in den News schaue, dann ist extrem viel, der Sprit ist teuer, die Mieten sind teuer, Leben ist teuer, Inflation ist am Start. Eigentlich ist alles teurer geworden. Und ich habe jetzt letztens so einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, eigentlich sollten sie Wer wird Millionär umbenennen. Und zwar zu Wer wird 2 Millionär, weil mit 1 Million kannst du dir heute ja nicht mal mehr ein Einfamilienhaus leisten. Da brauchst du schon mehr für. Also Geld ist ein Thema, was irgendwie doch allgegenwärtig in unserem Leben ist. Und Geld entscheidet, und da habe ich vor 2 Wochen kurz darüber gesprochen, es entscheidet so viel in unserem Leben, wo wir wohnen, wie wir arbeiten, all diese Dinge. Es kontrolliert so viel. Wieso sollten wir also nicht darüber reden? Und in Sprüche 22, Vers 7 steht Folgendes, und der Vers ist hart, aber er ist im Wort Gottes. So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Wir schauen uns auch noch das Thema Schulden an, aber es ist kraftvoll. Geld hat eine krasse Kraft und wir sollten darüber sprechen. Weil, wenn wir Dinge anschauen und ans Licht holen, dann kann sie Gott auch heilen. Wenn wir merken, wir haben ein Thema mit dem Thema Finanzen, aber wir schieben es die ganze Zeit unter den Teppich, wir kehren es die ganze Zeit unter den Teppich, dann kann Gott nicht hineinkommen und es heilen, sondern er möchte, dass wir es ans Licht holen und dass sein Licht und seine Wahrheit darauf scheinen können. Deswegen, die Lüge ist, wir wollen Geld keine Aufmerksamkeit, wir sollten Geld keine Aufmerksamkeit schenken. Die Wahrheit ist, Gott hat Freiheit beim Thema Finanzen für dich. Ist es gut? Dann gehen wir weiter zu Lüge Nummer 3. Lüge Nummer 3. Oh, da muss ich dir, erzähle ich dir gleich noch. Da habe ich mich erwischt diese Woche, wie das in mein Herz gekommen ist. Und zwar ist das die Anspruchslüge. Die Lüge sagt, ich habe es mir verdient, dass Gott mich reich beschenkt. Ich habe es mir verdient, dass Gott mich reich beschenkt. Und wir schauen in den Text rein, Vers 6 bis 8. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Ich habe gemerkt, ich bin ja viel mit jungen Leuten unterwegs gewesen, die haben einen ganz schönen Anspruch. Die kommen aus der Uni und unter 80.000 Euro Jahresgehalt, da gehen die gar nicht zum Bewerbungsgespräch hin. Wenn da kein Firmenwagen mit inkludiert ist, die denken sich so, ich habe mir das doch verdient. Ich habe jetzt 3 Jahre studiert und nur 6 Monate Semesterferien im Jahr gehabt. Ich muss doch jetzt so und so viel verdienen, oder nicht? Ist ein bisschen scherzhaft, aber auch wir haben Ansprüche und manchmal das Gefühl, wir haben uns doch irgendwie was verdient. Wir haben uns doch diesen Urlaub verdient. Ich habe es mir doch verdient, jetzt in ein Haus zu ziehen. Ich habe mir das doch jetzt mal verdient, mir was Neues zu leisten. Und so schnell kommen wir in dieses Anspruchsdenken hinein. Aber ich will dir sagen, alles, was du hast, dein Leben, deine Freude, deine Freiheit, den Segen, den Frieden, den du hast, alles ist Gottes Gnade. Alles ist Gottes Gnade. Wir können uns nichts verdienen, weil wir gute Christen sind. Ich will dir das sagen, ganz, ganz deutlich. Hey, das Christentum, es geht nicht darum, dass du dir irgendwie Sachen verdienst, sondern es geht darum, dass du annimmst, dass Gott Gnade für dein Leben hat. Und jetzt denkst du dir so, ja, schon, aber ich habe schon auch hart gearbeitet für mein Haus und für mein Auto und ich habe mir das da schon verdient. Ich habe doch so viel rein investiert und ey, hättest du mal gesehen, wie viel ich gelernt habe für die letzte Prüfung, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ja, Punkt, du hast einen Punkt, du hast was rein investiert, aber wer hat dir denn die Kapazität gegeben, lernen zu können? Wer hat dir den Charakter gegeben, dort zu sein, wo du gerade bist? Wer hat bestimmt schon vor deiner Geburt, dass du in dieser Zeit, in diesem Land, in dieser Gegend geboren bist? Warst du das? Nein, es war unser Herr. Es ist alles aus seiner Gnade. Und wir sind ja letzte Woche nach Berlin gezogen, am Samstag. Und dann haben wir gemerkt, unsere Spülmaschine ist kaputt. So Mist, Spülmaschine ist kaputt. Wir haben gemerkt, wir haben kein Internet. Wir haben gemerkt, wir haben Ameisen im Wohnzimmer. Es wurde immer besser. Die Waschmaschine ging dann erstmal nicht und ist irgendwie im Keller ausgelaufen. Die Sicherung ist rausgeflogen. Wir haben einen stillen Alarm ausgelöst und die Polizei kam. Es war eine wilde Woche. Es war irgendwie alles so ein bisschen, ja, es ging alles so ein bisschen schief, aber das Schlimmste war eindeutig, dass wir kein Internet hatten, kann ich dir sagen. Internet haben. Wir haben jetzt so ein WLAN, was so extrem langsam ist, dass man wirklich nichts damit machen kann. Naja, aber ich habe mir dann so gedacht, dann irgendwie so am Sonntagabend, das war alles innerhalb von so 24 Stunden, dachte ich mir so, hä? Gott, ich habe es mir doch jetzt wirklich verdient. Wir sind hierher gekommen nach Berlin mit der ganzen Familie. Das war schon ein Glaubensschritt mit zwei kleinen Kindern nach Berlin. Berlin ist halt nicht die erste Stadt, in die du denkst mit einer kleinen Familie, mit zwei kleinen Mädels. So, das war doch jetzt ein Glaubensschritt. Ich habe es mir doch jetzt verdient, dass ich eine ordentliche Wohnung habe, in einer guten Lage, mit einer funktionierenden Spülmaschine. Gott, du weißt doch, wie sehr ich Spülen hasse. Bitte, wenigstens die Spülmaschine. Ich frage ja noch nicht mal nach Jacuzzi und Sauna, also wenn, okay, aber ich frage ja nur nach einer Spülmaschine und Internet. Gott, ich habe sie doch verdient, ich bin doch so gehorsam gewesen. Ich habe doch so viel Glauben aufgebracht. Aber weißt du, dieses Denken, dieses Anspruchsdenken ist nicht gut für dein Herz. Und ich habe gemerkt, oh, nicht gut für mein Herz, gar nicht gut für mein Herz. Und ich habe Buße getan und gesagt, hey, Gott, ich will dankbar sein für das, was du mir geschenkt hast. Wie genial ist es, wir haben eine Wohnung, 120 Quadratmeter, fast doppelt so groß wie unsere alte Wohnung, im bayerischen Landhausstil eingerichtet. Ich habe hier bayerische Wurzeln, ich fühle mich da pudelwohl. Wir haben wirklich eine nice Lage, Spielplatz 50 Meter weiter, ganz viele andere Spielplätze ein bisschen weiter. Und ich war so, oh, es hat total meine Perspektive verändert, wie ich auf diese Sache gedacht habe. Und ich bin super dankbar für diese Wohnung. Und es gibt mir Freiheit, es gibt mir Leichtigkeit, wenn ich wegkomme von diesem Anspruchsdenken, Gott, ich habe mir doch verdient, hinzu, hey, es ist deine Gnade, vielen Dank für all das, was du mir geschenkt hast. Paulus sagt in diesem Vers, sei zufrieden, wenn du genug Essen und Kleidung hast. Sei damit zufrieden mit dem, was du hast. Es ist Gottes Gnade, die dir das gegeben hat. Und ich glaube, wenn wir diese Lüge nicht identifizieren und in unserem Herzen merken, dass sie vielleicht da ist, dann bleiben wir immer Getriebene. Wir merken, wir sind nie zufrieden, weil da ist immer mehr. Und der Nachbar, der hat schon wieder ein neues Auto und einen großen Urlaub gemacht. Und wir denken, das hätten wir uns doch eigentlich auch verdient. So viel mehr arbeitet der auch nicht als ich. Wieso? Ich nicht. Aber es ist eine Anspruchslüge, die unserem Herzen extrem, extrem schlecht tut. Deswegen ist die Wahrheit, die wir dieser Anspruchslüge entgegenstellen wollen, ist, wir haben nichts verdient, sondern alles, was wir bekommen, ist Gnade. Alles, was wir bekommen, ist Gnade. Come on, wir gehen zu Lüge Nummer 4. Die Armutslüge. Gott möchte, dass wir arm sind. Als Christ darf man ja nicht reich sein, denken manche von uns. Weil wir haben das Verständnis von dem, Jesus hat auch so gelebt. Und dann denken wir so, oh, wer waren irgendwelche krassen Menschen für Gott? Und dann fällt uns vielleicht Mutter Theresia ein und dann denken wir so, die war auch arm. Also möchte Gott, dass wir alle arm sind. Und Nur ganz kurz zu Mutter Theresia. Ich glaube, die war fantastisch. Die hat eine krasse Ministry gehabt. Aber ich habe so ein paar Geschichten von ihr gelesen. Und hey, sie wusste, dass es Geld braucht. Leute, die reich sind, die ihre Ministry finanzieren. Sie selbst hat sich entschieden, nicht viel Besitz zu haben. Aber sie wusste, es braucht Leute, die reich sind, die Geld geben, damit sie den armen Menschen helfen kann. Und ich habe diese in dieser Bibelstelle, dachte mir auch so, hä, aber steht es da nicht da drin, dass wir arm sein sollen? Deswegen, ich lese noch mal kurz rein, Vers 9. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung. Da dachte ich mir so, stimmt, also sollten wir nicht arm sein? Und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen möglichen Übel. Was hier steht, ist, und da müssen wir wirklich aufpassen, ist, hier steht nicht, Menschen, die reich sind, das ist irgendwie böse oder dass das blöd ist und wir arm sein sollen, sondern da steht, wenn wir Reichtum fokussieren, Menschen, die reich werden wollen, die jede Entscheidung danach ausrichten, mehr Geld zu bekommen, egal was Gott sagt, Hauptsache mehr für mich, das ist nicht gut. Wenn das Ziel in unserem Leben ist, einfach nur reich zu werden und wir jede Entscheidung danach ausrichten, dann glaube ich, leben wir ein armes Leben. Und Paulus schreibt, dass Menschen, die sich nur darauf fokussieren, reich zu werden, dass sie in dumme und schädliche Wünsche sich verstricken. Und ich glaube, Gott testet das immer wieder. Ey, was ist dein Fokus? Ist Reichtum dein Fokus? Bin ich dein Fokus? Und das tut er über den Zehnten, da sprechen wir nächste Woche drüber. Das tut er aber auch auf andere Arten und Weisen. Und da will ich dir eine kurze Story von mir erzählen. Vor ein paar Jahren war ich ganz neu bei Equippers Mainz. Nicht der erste Gottesdienst, aber so ein paar Gottesdienste war ich erst da gewesen. Und dann haben die so einen Gottesdienst gemacht, der hieß Mein Herz für sein Haus. Ich war erst ein paar Mal da und dann ging es darum, dass wir nicht nur unseren Zehnten geben sollen, sondern dann hat der Pastor, Tore hieß der, auch noch gesagt, hey, Gottes Herz ist es, dass wir darüber hinaus, dass wir ein Opfer geben, etwas, was uns wirklich etwas kostet, wo wir wirklich merken, hey, da müssen wir vielleicht sogar auf was verzichten, aber es zeigt, wem wir loyal gegenüber sind und wer auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Und ich saß so im Gottesdienst und dachte mir so, ja, okay, könnt ihr ja machen, aber ich mache nicht mit. Keine Chance. Und ich saß diesen Gottesdienst da mit einem missmutigen Gesicht. Ich habe mir die Predigt angehört und so, okay, cool, aber nope, ich mache nicht mit. Dann hat Gott aber in dieser Ministry-Zeit danach hat er zu mir gesprochen und er hat mir einen Betrag aufs Herz gelegt. Und ich war so, never ever, auf keinen Fall, nope. Ich bin sitzen geblieben, alle haben da irgendwie was gegeben und nicht alle, aber einige. Ich dachte mir so, nee, okay, bin sitzen geblieben, nichts gemacht, gegangen. Zweiter Gottesdienst, damals drei Gottesdienste gehabt, da hat es mich irgendwie nicht losgelassen, komm, ich bleibe noch für den zweiten. Vielleicht spricht Gott ja was anderes. Kann ja sein, dass ich mich verhört habe und jetzt sagt er, hey, alles gut, von dir brauche ich kein Opfer. Ich setze mich also wieder in den Gottesdienst rein und ich merke direkt am Anfang der Predigt, Gott bestätigt total, dass ich jetzt das geben soll, was er mir aufs Herz gelegt hat. Aber ich war nicht bereit. Also nicht gegeben, nach Hause gegangen und ich gebe es zu meiner Schande zu, ey, ich hab geheult. Ich weiß, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht geben. Es geht einfach nicht. Aber ich bin zum dritten Gottesdienst gegangen. Der war dann abends, ich hatte ein bisschen Zeit zu verarbeiten und so. Und ich habe die ganze Zeit während der ganzen Predigt gewusst, hey, Gott fordert mich heraus, diesen Schritt zu gehen. Und es war ja die letzte Chance, also habe ich dann meinen Mut zusammengenommen und habe die Summe gegeben, die Gott mir aufs Herz gelegt hatte. Und ich habe gemerkt, ey, ich dachte, hey, aber wenn ich das gebe, dann bin ich doch arm. Ich habe dann nichts mehr. Ich war ja ein armer Student. Wenn ich das gebe, dann ist fertig mit meinem Leben, mit den nächsten Wochen. Aber was ich gemerkt habe, ist, hey, das ist eine Lüge, die ich geglaubt habe, dass Gott mir Geld wegnehmen will, damit ich arm bin. Und ich gebe ihm das jetzt, weil ich dann endlich wieder arm bin. Nein, Gott wollte testen, wer auf dem Thron meines Lebens sitzt und ob ich Geld fokussiere oder ihn fokussiere. Und in 2. Korinther 9, Vers 8 steht Folgendes. Er hat die Macht, das spricht über Gott, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Wenn wir nicht akzeptieren, dass Gott uns geschaffen hat, und uns auch materiell segnen will, dann werden wir unser Denken für immer limitieren. Wir werden niemals eine große Vision für unser Leben haben können. Und früher habe ich immer, wenn ich gemerkt habe, Gott hat mich irgendwie gesegnet materiell, habe ich mich ultra schlecht gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht ist es bei dir anders, bei mir war es so, ja, ich habe Geld bekommen und dann haben wir uns damit ein Auto gekauft und dann waren alle so, oh, du hast ein neues Auto, wie konntest du dir denn das leisten? Und dann weißt du, ja, aber das war wirklich, das war ein Schnapper, das war ein Deal, den konnte man nicht Nein sagen. Und übrigens, ich habe das auch noch geschenkt bekommen und Entschuldigung und Rechtfertigung hier und da. Ey, es ist ein Geist der Armut, der diese Entschuldigung und Rechtfertigung immer wieder in unser Herz legt. Aber Gott ist ein Gott, der uns segnen will, auch materiell. Und ich glaube, es ist okay, Dinge zu besitzen, solange sie dich nicht besitzen. Ich will noch ganz kurz auf Jesus eingehen, weil vielleicht denkst du so, ja, aber Jesus, der hat doch auch seinen Jüngern gesagt, in Matthäus 10, kannst du nachlesen, hey, geht, nehmt nichts mit und geht von Stadt zu Stadt und predigt das Evangelium. Wieso sollte ich dann Sachen haben? Und da ist wichtig, dass wir den gesamten Kontext anschauen. Wir lesen diese Bibelstelle. Und ich glaube, wenn wir Gott effektiv dienen wollen, dann braucht es, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm mehr glauben als unseren Umständen. Und ich glaube, es wird eine Zeit in unserem Leben immer wieder geben, wo wir fragen, ja, wo ist denn jetzt der Segen? Wo ist er denn? Aber vielleicht ist er gerade nicht zu sehen und seine Antwort wird einfach sein, vertraue mir, glaube weiter, halte fest. Weil das ist, was wir sehen bei den Jüngern. Wir lesen ein bisschen weiter, im Lukas-Evangelium steht dann Folgendes. Dann fragte Jesus sie alle, als ich euch ausschickte, die gute Botschaft zu verkünden und ihr hattet weder Geld noch Tasche noch Sandalen, das, was ich eben gesagt habe, hat es euch da an irgendwas gefehlt? Sie gaben zur Antwort, nein. Aber jetzt, sagte er, nehmt euer Geld und eure Tasche und wenn ihr kein Schwert habt, verkauft eure Kleidung, um eins zu kaufen. Hier sagt Jesus den Jüngern, hey, ihr dürft Besitz haben, aber diese erste Situation, es war ein Test für die Jünger, dass sie Gott mehr vertrauen. Er wollte ihren Glauben herausfordern. Gott ist nicht gegen Besitz, solange Besitz nicht dich besitzt. Deswegen ist die Wahrheit, die wir dem entgegenstellen, Reichtum als Fokus ist schlecht. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Ich skippe einfach die nächste, die können wir mal anders machen. Ich gehe zu Lüge Nummer 6 und das ist die Knappheitslüge. Gott gibt uns nur das, was wir gerade so zum Leben brauchen. Das ist die Lüge. Aber ich will dir sagen, Gott ist nicht minimalistisch, er ist verschwenderisch. Ich habe ja erzählt, ich war gestern im Zoo und ey, es gibt so viele verschiedene Tiere und so viele verschiedene Pflanzen. Gott war definitiv nicht minimalistisch drauf. Er ist ein Gott, der ist verschwenderisch. Wieso sollte er Millionen von verschiedenen Pflanzen machen? Eine Tanne hättest du auch getan, alle gleich, wie im Schwarzwald. Aber nein, er hat sich ganz viele verschiedene Pflanzen ausgedacht, weil er ein verschwenderisch großzügiger Gott ist. Und in dieser Bibelstelle in Vers 17 steht, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. In der Bibel sehen wir komplett durch die ganze Schrift, dass Gott ein großzügiger Gott ist. Und trotzdem fällt es so vielen Christen schwer zu genießen. Wir sind so schlecht oft darin zu genießen. Wir denken immer, wir müssen klammern und es für uns haben und für schlechte Zeiten. Aber Gott sagt, hey, ich gebe euch genug, damit ihr genießen könnt. Gott möchte dich nicht klein halten, sondern er möchte, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt. Nicht auf deine Rente, nicht auf den Sozialstaat, das ist, glaube ich, wirklich auch ganz gut aktuell, nicht aufs Bürgergeld, nicht auf andere Menschen, die dich irgendwie versorgen, nicht auf deinen Job, nicht auf deine Gesundheit, nicht auf deine Skills, nicht auf dein Studium, alles, was du gelernt hast, sondern dass du dein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Egal, was in der Welt los ist, egal, wie viele Kriege ausbrechen, egal, wie hoch die Spritkosten sind, dass du sagst, hey, ich brauche Gott, dass er mir gibt, reichlich, auch zum Genießen. Und ich will nicht sagen, dass Sparen schlecht ist, sondern vielmehr will ich sagen, dass Gott dir Weisheit gibt, zu unterscheiden, was sollst du sparen, was sollst du geben und was darfst du auch genießen. Deswegen, die Lüge ist die Knappheitslüge. Gott gibt uns nur das, was wir gerade brauchen. Aber die Wahrheit ist, Gott gibt uns reichlich zum Genießen. Das ist gut, oder? Die siebte und letzte Lüge für heute ist die Lotto-Lüge. Wenn ich mehr hätte, wäre alles anders. Hätte, hätte, Fahrradkette. Vielleicht kennst du das. Als ich die Academy gemacht habe, so eine Leadership- und Leadership-Schule von Equippers in Mainz, da war ich noch relativ jung mit Leiterschaft so unterwegs und dann war ich mit einem Kumpel, der hat auch die Academy gemacht, unterwegs und wir sind an so einer Lotto-Kiosk-Ding vorbeigegangen und wir haben gesehen, was gerade im Euro-Jackpot drin war. Ich weiß nicht, wie viel, 140 Millionen oder so. Und da dachten wir uns, wenn wir das gewinnen könnten, dann könnten wir endlich der Church das ganze Geld finanzieren und geben, damit die sich das nächste Gebäude kaufen kann und. Lass doch mal eine Runde Lotto spielen. Wir sind also in diesen Laden rein, haben Lotto gespielt. Das war das erste und letzte Mal versprochen. Aber da, gebe ich zu, haben wir zusammen Lotto gespielt und wir haben nicht gewonnen, wie du siehst. Aber es ist eigentlich eine Lüge, der wir damals auf den Leim gegangen sind. Nämlich, wenn wir mehr hätten, dann könnten wir großzügig sein. Dann könnten wir endlich geben. Wenn ich den anderen Job hätte, dann würde ich auch anfangen, den Zehnten zu geben. Wenn meine Kinder nicht so schiefe Zähne hätten und schon wieder eine Zahnspange brauchen, würde ich auch anfangen, großzügig zu sein. Wenn das Auto nicht schon wieder kaputt gegangen wäre, dann würde ich auch geben. Wenn ich reich wäre, wäre ich glücklich und dann könnte ich endlich einen Unterschied machen, so wie ich es doch eigentlich immer wollte. Und ich weiß nicht, wie du hier sitzt, aber ich dachte mir auch immer, ja, wenn ich mal im Lotto gewinnen sollte, würde ich natürlich erstmal den Zehnten geben. Von dem Rest würde ich dann die Hälfte irgendwie der Church und armen Leuten spenden. Und dann würde ich mir vielleicht ein Auto kaufen, aber ein gebrauchtes. Und auch irgendwie nur ein VW oder so. Jetzt nicht irgendwie Porsche, keine Angst. So denken wir manchmal. Aber ich glaube, wir betrügen uns selbst. Wir betrügen uns selbst, weil unser Herz, in unserem Herzen ist nicht nur Gutes drin, sondern in unserem Herzen ist auch Böses und Egoistisches drin und vergessen, welche Kraft Geld doch hat. Egal, ob du im Lotto gewinnst oder nicht, und ich will dir eine Sache sagen, vermutlich gewinnst du nicht im Lotto. Das ist jetzt gar nicht biblisch, sondern einfach nur so ein Tipp so zwischen dir und mir. Vermutlich gewinnst du nicht. Aber egal, ob du im Lotto gewinnst oder nicht, dein Herz, es bleibt das Gleiche. Und mehr Geld offenbart nur mehr, was in deinem Herzen schon drin ist. Mehr Geld verändert nicht dein Herz, es offenbart es. Es gibt eine Statistik und die schaut an Lottogewinner, die mehr als $1 Million gewonnen haben und sie schaut, wie die 5 Jahre später sind und über 80% der Leute haben weniger Geld als vor ihrem Lottogewinn. 80%. 8 von 10 Leute gewinnen etwas und sie verlieren alles innerhalb von 5 Jahren. Weil mehr Geld ohne Weisheit löst keine Probleme. Mehr Geld offenbart nur mehr von deinem Herzen. Deswegen müssen wir aufhören, auf das zu schauen, was wir nicht haben und anfangen, Verantwortung zu übernehmen über das, was wir haben. Und ob das 1 Million ist oder 100 Euro, es ist deine Verantwortung, damit gut umzugehen und ein guter Verwalter zu sein. Weil deine Zukunft, sie liegt in deiner heutigen Saat. Und ich habe zum Ende noch eine Bibelstelle aus 1. Mose 8, Vers 22. Und da steht, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Saat und Ernte, sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf, sagt die Bibel hier. Nicht deine Umstände bestimmen deine Zukunft, sondern was du heute säst, bestimmt, was du morgen erntest. Es geht also nicht darum, jeden Tag morgens aufzustehen und zu beten, Herr, schenk mir die 7 richtigen Zahlen, damit ich endlich Gutes tun kann, damit ich endlich großzügig sein kann, sondern es geht darum zu sagen, Herr, bitte hilf mir heute die Verantwortung zu übernehmen, was du mir heute anvertraut hast. Deswegen die letzte Lüge, die Lotto-Lüge. Wenn ich mehr hätte, wäre doch alles anders. Aber was Gottes Wort sagt, ist, übernimm Verantwortung über das, was du jetzt hast. Ich will dich bitten, einmal aufzustehen zum Ende dieses Gottesdienstes. Weil ich glaube, Gott möchte uns befreien von der Macht, die Geld hat. Er möchte uns befreien von den Lügen, die wir über Geld und Finanzen geglaubt haben. Und er möchte uns in eine neue Wahrheit und eine neue Freiheit hineinführen. Und deswegen, der Heilige Geist ist schon hier, aber ich will ihn einmal nochmal bewusst einladen. Und ich will dich ermutigen, diesen Moment nicht einfach vorübergehen zu lassen, als ja, okay, jetzt kommt der nächste Part im Gottesdienst, sondern wirklich dein Herz aufzumachen und zu fragen, Herr, wo gibt es Lügen in meinem Leben zum Thema Finanzen, die ich geglaubt habe, auf denen ich Entscheidungen gebaut habe, auf denen ich mein Leben ausgerichtet habe, aber die ich heute eintauschen will für deine Wahrheit. Ich glaube, Gott, er spricht zu dir ganz persönlich. Vielleicht war es eine dieser 7 Lügen, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vertraue darauf, dass Gott jetzt zu dir sprechen möchte. Deswegen lass uns einen Moment nehmen. Ich möchte einmal beten und dann gehen wir in einen Song. Und vielleicht wirst du mitsingen, aber vielleicht wirst du dir auch einfach einen Moment nehmen, wo du dir und Gott Zeit gibst, dass er zu dir spricht. Und dass er dir Lügen offenbart in deinem Herzen. Und Jesus, so stehen wir heute Morgen hier als Equippers Berlin. Wir wollen uns ehrlich machen vor dir. Wir lassen alle Masken fallen jetzt in diesem Moment vor dir, Herr. Und wir erlauben dir, dass du in unser Herz hineinschaust. Jesus, und ich bete, dass wir jetzt sehen können, was in unserem Herzen ist. Nicht das, was wir gerne hätten, was da ist, oder was wir uns wünschen, was da ist, sondern was da wirklich gerade drin los ist. Und Herr, ich danke dir, dass du uns nicht verdammst, dass du uns nicht wegschiebst, weil wir irgendwelche Lügen geglaubt haben, sondern dass du sagst, hey, mein Sohn, meine Tochter, schau mal das, Wahrheit für dich. Und wenn du in diese Wahrheit ergreifst, dann wirst du in Freiheit kommen. Und Jesus, so wollen wir jetzt zu dir kommen. Ich danke dir, dass du zu uns redest. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.